witches hear the immortal whispers of those who pass between the worlds. They speak of a child who is destined to bring the end of destiny. If told what she must do, she will fail. But she won't walk alone. There is a boy whose fate is bound with hers. Together, they will change everything.
Mr. Scoresby?
Call me Lee.
We're going to win this one, aren't we? We're going to get those children back.
Well, if I was a betting man, I'd say no. And I am a betting man. But I can tell from your face you want me to say yes, so... yes.
You're not an easy man to like, you know that, Lee.
So people tell me.
The alesiometer told me... I was to ask you about Bolvanger.
Hello, Lyra.
Yes, hello, and it told me about the next valley. There's a village with something horrible in it, and folks are troubled by a...
Yes?
A ghost, I think. Or something. It's connected to our task, but I don't know how. I think I need to go to it.
No.
I'll go alone.
No. So you want me to let you go off on your own to look for some horrible ghost? We need to get to Bolvanger to rescue our children. Have you forgotten how much you are hunted?
By my mother? I can't be afraid of my mother for the rest of my life. You taught me that.
All right. I'll give you some other reasons. We need you. It's 2 days' walk to Bolvanger. Anything could befall us. Your skills with the alethiometer keeps us safe.
The alethiometer says I need to go.
You're sure that symbol reader isn't playing the fool with you?
It never does, Lord Farr. I don't think it could.
You call me Lord Farr when you want something and John Farr when you don't. You know that?
No, Lord Farr.
Komport Nummer 775. Nawalchen. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 775. Komport, den ich am heutigen zwischendurch böse verregneten Freitag, dem 28. August 2020, Tag 241 in der KW 35 aufgenommen habe. Die Intros entstammen der 5. Folge der 1. Staffel von The Dark Materials. Bring the End of Destiny. We are going to win this. Corum überreden. Lord vs. John Farr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politische Nachricht in der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einen Teil, wo ich die technische Nachricht in der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr jetzt am Stück weiterhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit einer Reihe Fanboy-Meldungen inklusive einer nicht wirklich vorher erwarteten Beta-Version und mir. 14 Grad, Sprinkelsieger, nee, ist ein bisschen mehr als Sprinkles, Passing Clownsieger, cool Greetings. Die 14 Grad Comfort Level wie 12, Wind macht 20 km/h aus dem East. Wir haben keine Visibility von 6,4 km. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme. Oder Weser Pro vermeldet für 6.30 Uhr 14 Grad mit der sonnigen Spells, die ich nicht bestätigen kann, und Rain Showers von kleiner 0,1 mm pro Stunde. Es fiel leicht auf 15, Taupunkt hatte 10, Humidität 78%, Druck 1004, das Gerät misst 998, Tendenz fallend. Wind macht irgendwas zwischen 20 und 26 km/h. So, Regenradar lässt ausrichten, ja, das Schlimmste ist jetzt gerade und es wird dann wieder besser. So, kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. Die geht mit Epi-Heul los, weil Epic, die sich ja selber in den Fuß geschossen haben, nachdem Apple dann mal nicht ganz freundlich darauf hinwies, dass die Developer-Accounts dieser Firma da in den Orkus geschmissen werden und sie dann schlicht und ergreifend nichts mehr developieren können. Da nühlte Epitch dann rum. Don't bring Unreal Engine into this. Jawel, ihr habt aber angefangen, wild um euch zu schießen. Und die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage, welche Möglichkeiten hat Apple denn zu verhindern, dass nicht irgendjemand anders auf eine hirnrissige Idee wie die da kommt. Ja, weiß auch nicht. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, die Epitch, wenn ihr halt nur einen Developer-Account habt, unter dem ihr gleichzeitig so Scheiße abzieht wie Fortnite mit ganz klar nicht den App-Store-Regeln entsprechender Bezahloption da drinne freizuschalten, am App-Store-Freigabeprozess vorbeizuschleichen, wenn das der App-Store-Freigabeprozess nicht hundertprozentig funktioniert, ist damit dann auch nachgewiesen. Weil wenn du wirklich willst, kannst du da Funktionen dran vorbeischleichen. Ja. Und dann gleichzeitig ja die Unreal Engine mit dabei zu haben, ja, Pech, ne? Ihr habt mit der großen Pistole auf euren Fuß gezielt und abgedrückt und wundert euch jetzt, dass da eine Kugel rauskam und ihr jetzt aua, aua rufend. Na, also mein Mitleid mit Epic hält sich da ganz massiv in Grenzen. Epic is not the good guy, weil was die eigentlich wollen, ist einen eigenen App Store in den App Store bringen. So, das wollten sie schon auf Android. Was ja, irgendwer hatte jetzt, neulich in einem Podcast da mal berichtet, so ja, wie das denn eigentlich funktioniert. Naja, du gehst auf die Epic, auf die Homepage. Und dann darfst du dir den Epic Store runterladen, in dem dann genau zwei Epic-Likationen drin sind. Nämlich einmal Fortnite und einmal ein Ding, was sowieso keinen interessiert. So, und wo ist da jetzt der Vorteil von? Na, also da ist für niemanden irgendwo ein Vorteil drin. Und auf Android kannst du immer noch Sideloading machen. Also Sideloading ist nicht das, was sie haben wollen, weil das hatten sie wohl eine Weile ausprobiert und es war halt ein großer Haufen Scheiße. So, und dann haben sie laut gemimimit, bis Google sie in den Google Play Store reingenommen hat. So, und so, wo dann ein mehr oder weniger großes Hupsi, was in dem zeitlichen Zusammenhang zu Epic halt so ein bisschen arg unglücklich ist, passiert ist, WordPress. Und zwar WordPress, die App, mit der man auf WordPress-Instanzen irgendwie Zeugs da reinschreiben kann. Gegebenenfalls auch auf WordPress.com-Instanzen, für die man irgendwo anders auch Geld einwerfen kann. Und da wies Apple darauf hin, so ja, also wenn man da woanders Geld einwerfen kann, dann müsste hier aber auch ein In-App-Payment mit vorsehen. So, stellt sich raus, also an die Bezahloption kamst du nur ran, wenn du über irgendeine Support-Seite dich irgendwie, keine Ahnung, wie tief irgendwo eingraben konntest. Und da ist schon klar, okay, also das hat da eigentlich nichts mit zu tun. Die Applikationen mit dem Dienst da, die hängen halt nur insofern zusammen, dass die Macherfirma die gleiche ist. Aber an sich macht das keinen Sinn. So, und das fiel dann auch irgendwann Apple auf. We believe the issue with the WordPress app has been resolved since the developer removed the display of their service payment options from the app. It is now a free standalone app and does not have to offer in-app purchases. Naja, also das Ganze riecht halt gerade in Anbetracht der Tatsache, dass er mit In-App-Payment-Zwang, du darfst halt nichts anbieten, beziehungsweise du darfst nicht darauf hinweisen, dass es vielleicht noch irgendwo eine Bezahlmöglichkeit außerhalb geben kann. Die Regel ist halt ein bisschen arg hart. So, ich meine, klar kannst du irgendwie ein Epic spielen und kannst da hier Kreditkarte einwerfen, direkt auf der ersten Seite mit unterbringen. So, ja, das ist der Epic Stunt. Das kannst du einmal machen. Danach brauchst du dich dann nicht wundern, wenn du dann ein großes Loch in deinem Fuß hast, weil du dir da reingeschossen hast. Na, insofern, ja. Aber hier bei WordPress ist sowas nicht. So, keine Ahnung, wie da Apple auf die Idee kam, dass man das da einbauen müsste. Int SE. Apples iPhone SE is being assembled in India. Ist mir als Meldung am Montag begegnet. Also es gibt ja SE-iPhones, die in Indien assembliert werden. So, was in Indien an Geräten verkauft wird, ist auch in Indien zusammengebastelt worden. dass jetzt nicht alle Teile davon auch in Indien produziert wurden, erscheint mir einigermaßen offensichtlich, weil naja, die Teileproduktion ist in Chinesien eigentlich ganz gut aufgehoben und die funktioniert. So, warum sollte sie die da wegmachen, die Teile zusammenbauen? Naja, da ist die indische Regierung ja geil drauf, dass wenn du irgendwas in Indien verkaufen willst, ist also mindestens mal besser rüberkommt, wenn es auch in Indien zusammengebastelt wurde. So, dann Sparo Pay. Genau, am Dienstag hieß es Apple Pay mit der Girokarte nun verfügbar bei den Spaßkassen. So, also ja, dass es irgendwann in der nicht ganz so fernen Zukunft kommen würde, zeichnete sich schon ab. Weil, naja, also ich meine, wenn die Details dazu dann schon in der Öffentlichkeit rumstehen, dann ist einigermaßen klar, okay, also die Details sind festgetockert. Es ist also alles, was irgendwie an Vertragshintergründen hinter den Kulissen passieren muss. Ja, Sunrise, 6.22 Uhr. Sind auch schon welche hier. Also alles, was da irgendwie an Vertragsgedöns hinter den Kulissen festgetackert werden muss, ist dann da auch festgetackert worden. Und ja, jetzt ist dann also auch das Knöpfchen auf der elektronischen Seite gedrückt worden und es sind die entsprechenden Berechtigungen da vom Server rausgegangen. So, jetzt kann man also Apple Pay mit einer Girocard von der Spaßkasse machen, wenn man denn die sonstigen Bedingungen erfüllt. Wie man hat ein TAN-Generationssystem, entweder Chip-TAN, was bei drahtlosem Bezahlen so überhaupt gar keinen Sinn macht, oder eben der Push-TAN, wo man sich an ein bestimmtes Gerät bindet und wenn man das ändern will, man halt die Spaßkasse bitten muss, dass sie einem doch einen Papierbrief schicken möge. Bäh. So, deswegen hält sich mein Interesse daran extrem in Grenzen, um nicht zu sagen, ist nicht vorhanden. So. E-Pause gleich, genau, am Dienstag gab es dann also auch ein Gerichtsverfahren mit einem ersten Ergebnis. Golden Hour Morning N79 übrigens. Und die Phibis melden beide, sie sind voll. So, und zwar, Gericht bestätigt Fortnite, Ben erlaubt aber keinen Gegenangriff auf die Unreal Engine. So, also ja, Fortnite aus dem App Store rausschubsen, es sei denn, Epic bringt ein Update, mit dem die nicht legitimierte Bezahloption wieder entfernt wird. Ist durchaus valide. Die Unreal Engine darf Apple aber nicht damit sperren. Was dann die Frage aufbringt, und wenn das aber derselbe Developer-Account ist, unter dem das läuft, wie soll das dann funktionieren? So, also ja. Einerseits, andererseits. So, ne? Also mein Mitleid mit Epic ist in den letzten Tagen noch weiter gesunken, nachdem ich noch mehr Details mitgekriegt habe, was denn da eigentlich sonst noch so abgeht. Weil das ist ein geplanter Angriff auf Apple gewesen. Das hat mit wir armer kleiner Entwickler aber überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist halt ein lange geplanter, schon seit Monaten vorangekündigter Angriff. So, ja, wenn ihr dann mit den Konsequenzen nicht leben könnt, dann tut mir das eben nicht leid. Weil also die Konsequenzen waren zu erkennen, dass die kommen würden. So, plus, was soll Apple denn sonst machen? Weil wenn sie jetzt zu wenig machen, dann könnten sich andere Firmen bemüßigt fühlen, dass sie eben auf den Präzedenzfall verweisen und sagen, ja, aber wenn die das da durften, wenn es für die nicht ganz böse gehagelt hat, warum sollten wir dann so eine Scheiße nicht auch machen? Ja. So, Pay-Weitung, neue Funktion Anfang 2021. Gibt Einschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt Einkaufen in Apps im Web über den Safari-Browser ist mit Girocard Pay gar nicht möglich. Das soll aber Anfang 2021 möglich sein, so der Deutsche Spaßkassen- und Giroverband. Okay. Also, das Girocard Apple Pay nur ein Apple Pay zweiter Klasse ist, das soll 2021 entweder abgeschafft oder weniger schlimm werden. Da sag ich mal, das riecht mir nach, das sind weniger technische als mehr so irgendwelche vertraglichen Gewesereien, die dann noch hinter den Kulissen passieren müssen. So, vertragliches Gedöns interessiert mich üblicherweise eigentlich nur extrem begrenzt. Der Regen etwa weg? Na, insofern, ja. So, dann auch von Dienstag Werbetrug. Sicherheitsfirma Werbe Siddecke sorgt für Klägerbetrug in E-Pone-Apps. in gut 1200 iOS-Apps steckt. Eine Analyse zur Folge bösartiger Code, der durch das SDK einer Werbefirma eingeschleust wird. Die iOS-Version des SDKs der chinesischen Firma Mintegral beinhaltet seit gut einem Jahr Code, mit dem sich Klickbetrug durchführen lasse und die Aktivitäten des Abnutzers durch Aufzeichnung aller URL-basierten Anfragen protokollieren lasse, schreibt die Sicherheitsfirma Snyk. Also ja, es ist mal wieder ein Werbegedöns damit aufgefallen, dass es Scheiße baut. Ja, also der Überraschungsfaktor darin, dass Werbegedöns Scheiße baut, ist nennt mich naiv, aber nicht besonders groß. Ja, natürlich macht Werbegedöns irgendwelche Scheiße, die du nicht haben willst. Man zeige mal mit dem Finger irgendwo hin, wo mal Werbegedöns Zeug gemacht hat, was alle Beteiligten wollten. Welche Apps das sind, ist nicht veröffentlicht. So, genauso wie jetzt Gesichtsbuch auch nochmal wieder durch die Landschaft gereicht wurde, weil die irgendwo veröffentlicht haben. So, ja, und wenn dann iOS 14 kommt, dann können wir den Werbedreck gar nicht mehr so zuschneiden, wie wir ihn bisher zuschneiden. Ja, wäre es vielleicht möglich, dass das eine Konsequenz ist von, ihr habt die Tracking-Scheiße übertrieben. Und weil freundliche Angebote wie, wenn der Anwender darauf hinweist, er möchte nicht getrackt werden, die Werbebranche lachend das ablehnte, darauf überhaupt zu reagieren, jetzt letztlich dazu geführt haben, dass dann eben Do Not Track vom System enforced wird. Dann ist ein Tracking eben technisch erschwert. Völlig verhindert ist es aber auch noch nicht, aber technisch erschwert. So, und jetzt nölen dann tatsächlich die Leute, die alle irgendwie immer tracken wollen, nölen dann ganz laut rum. Wah, wir können unseren Tracking-Scheiß nicht mehr machen. Ja, Entschuldigung. Ne? Sehr entehrte Werbebranche, ihr habt auf Do Not Track laut lachend reagiert. Euer Genöle jetzt könnt ihr dahin stecken, wo euer Gelächter herkam. So, am Dienstag entfielen Apple dann mal wieder iOS 14 Beta 6, 18A5357E. Ist immer noch nicht ein ganzes Jahr alt. Das dazu passende iPad OS hat dieselbe Bildnummer. Watch OS 7 Beta 6 ist 18R5368D. Das ist dann über ein Jahr alt. So, mir fällt hier gerade auf, dass ich 13.7 gar nicht habe. Ah doch, habe ich. 13.7 habe ich. Okay. Ach genau, Scrotz, Meldung aus der Nacht zu Mittwoch. Allege Screenshots von vom iPhone 12 Pro Max Display Settings suggest 120 Hz Display LiDAR Funktionality. Und zwar, der Prosser hat da irgendwelche Bildchen rumgereicht, die würden angeblich Screenshots von angeblichen iPhone 12 Prototypen zeigen. Ja, der Witz an, das sind Screenshots von angeblichen Geräten, ist der, so ein Settings-Bundle kann irgendwie ein Entwickler innerhalb von wenigen Minuten zusammenklöppeln. Und das kann alle möglichen Settings zeigen, von daher, also, ja, ich habe hier einen Screenshot, der behauptet, dass da irgendwas an Funktionen drin wäre, ist so erstmal völlig wertlos. Sofern man da nicht irgendwie den Rest vom Betriebssystem aus der Nähe gezeigt bekommt. Oder das Gerät. Oder und. Na, also, ja. Also, wertloser wertlos Quatsch, der wertlos ist. So, kann natürlich auch sein, dass das echter Quatsch ist, den auf echter Test-Hardware Apple-Leute haben, was dann die Frage aufwirft, und wie ist der Prosser daran gekommen? Ist also irgendein Apple-Typ mal unaufmerksam genug gewesen, dass er da längere Zeit damit zubringen konnte, da Screenshots von zu machen? Und zwar Screenshots, es sind von dem Gerät aus gemachte Screenshots. Also nicht nur mal irgendwie mit dem Fotoapparat draufhalten und dann veröffentlichen, sondern aus dem Gerät auch irgendwie rauspopeln. Hä? Na, also ja, vielleicht auch nicht. So, Apple Watch Series 6 and new iPad Models appear in Eurasian Feelings. So, in der Eurasian Economic Commission, da sind jetzt Geräte aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass in der nicht ganz so fernen Zukunft irgendwann vielleicht unter Umständen mal neue Uhren und neue iPads auftauchen könnten. So, nun ist der Witz bei Anmeldungen bei der Eurasian Economic Commission der, dass die überhaupt keine Aussage zum Zeitpunkt zulassen, außer irgendwann nach der Anmeldung. Na, also wir hatten auch schon mal Jahre, da ist irgendwo in der ersten Jahreshälfte eine Anmeldung aufgetaucht. Und also wenn das dazugehörende Gerät dann aufgetaucht ist, ist es irgendwo in der zweiten Jahreshälfte versteckt gewesen. Viel hält nicht weiter auf. So, also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch dieses Jahr irgendwo eine Uhr und irgendwo ein iPad und irgendwo mindestens ein iPhone geben könnte, ist einigermaßen offensichtlich. Bei den Uhren. Eins, zwei. Also zwei, vier, sechs, acht. Vier verschiedene Modelle. Es würde passen zur letztjährigen Generation, wo es ja auch vier verschiedene Modelle gab. Noch nicht mal mehr von den Größen her unterschiedlich, sondern wobei vielleicht auch unterschiedliche Größen. Vielleicht ist dann also auch bei der Anmeldung mit LTE oder ohne dann da kein Kriterium. Dass die schon auf 5G gehen, glaube ich auch nur dann, wenn es irgendwer mal sinnvoll behauptet. Weil also schon Telefone auf 5G machen nur begrenzten Sinn. Na, also hier die Telekom'sche Ausbaukarte sagt auch, also ich bin hier in einem 5G gibt's hier nicht Gebiet. An anderen Ecken in der Stadt gibt es 5G. Das heißt für mich, also auf dem Funkmast bei uns ist noch kein 5G drauf. So, keine Ahnung, was man da tun muss, dass da 5G reinkommt. Oder was Telekom tun muss. Na, also von daher, ja, also es gibt da Anmeldungen. Ja, es wird auch dieses Jahr Hardware geben. Überraschung. So, genau, dann ist am Mittwochabend tauchte auf den Twitter-Accounts plötzlich eine iOS 13.7 Bildnummer 17H33 auf. Und die Gerüchterstatter alles, wow, iOS 13.7 ist da. Ach nee, doch nicht. Weil es eine Beta. Ich habe auch auf dem Releases-Feed nachgeguckt, erstmal nichts gesehen. Ich so, hä? War das jetzt irgendwie ein Schluck auf von den Twitter-Bots? Oder was wird das, wenn es fertig ist? So, ja, ein Stückchen später kam raus, so, ja, 13.7. 13.7 fällt damit auf, dass Contact-Tracing mit ohne App an ist. Also im Zweifelsfall, dass Framework Standalone auch angeschaltet werden kann. Was ich dann noch die Frage aufwirft, ja, Framework zum Datenkollektieren anschalten ist ja ganz fit. Aber gegebenenfalls muss irgendwo noch eine Komponente wissen, wo denn jetzt eigentlich der Server liegt, mit dem man die Keys von positiv Identifizierten kriegen kann. Na, oder anders ausgedrückt, nur das Tracing anmachen alleine hilft noch nichts. Aber ja, so, mal ganz davon abgesehen, gerüchte ich mir da jetzt rein. Das könnte auch sein, dass da ein Kompatibilitätslayer zu einem WatchOS 7 sich drinne verstecken könnte, mit dem Apple jetzt nicht hausieren geht, dass er da drinne ist. Aber also, dass da noch irgendwo ein iOS nötig wäre, wenn man denn einen Kompatibilitätslayer zu einer Uhren-Software-Generation einbauen will, wo das iOS aber noch nicht einen Fertig-Fertig-Zustand hat, also man eben iOS 14 noch nicht rauslassen will, aber ein WatchOS 7 bzw. eine nur mit WatchOS 7 laufende Uhren-Generation rausbringen will. Ne? So, deswegen mutmaße ich mal, sowas könnte sich da ganz wunderschön drin verstecken, ohne dass es jetzt irgendwo offiziell angekündigt würde. Na, weil ich glaube nicht dran, dass iOS 14 rauskommt, bevor ein iPhone angekündigt wurde, was das braucht. Denn gestern ist irgendwo ein spanischsprachiges Manual zu nehmen, soll angeblich ein iPad Air sein, aufgetaucht. Da die Bildchen da sehen auch aus, als hätte es sich designtechnisch doch recht intensiv inspiriert am iPad Pro. iPad Pro wie die aktuelle und die Vorgängergeneration. Und irgendwo wäre da auch was von Touch-ID. Sag ich so, wo ist denn da was von Touch-ID? Ja, da irgendwo im Text taucht da der String Touch-ID auf. Aha. Ja. Und wo soll der Sensor sein? Also mein Spanisch ist so schlecht, als dass ich neben Touch-ID da irgendwas entziffern könnte. Und das ganze Ding soll mit USB-C funktionieren. Aha, okay, ja, was auch immer das dann am Ende heißen mag. So, mal die Fanboy-Ecke zu. Space haben wir hier keine Meldungen, Mafia haben wir hier keine Meldungen. So, mir ist nicht bekannt, dass sie inzwischen bei Space rausgefunden hätten, wo denn nun eigentlich das Leck in der ISS sich versteckt hat. Aber es hieß irgendwo, ja, so... Ergebnisse sollen erst zum Wochenende jetzt bekannt werden. Von daher durchaus möglich, dass da noch nicht mit Ergebnissen gerechnet werden muss. Kommen wir dann in der Am-Ende-Ecke an. spät. 20 Minuten, genau. Freitag im Waschsalon hatte ich das Problem, dass ich versehentlich die Fälschermaschine quasi eine Richtung falsch rum abgebogen bezahlt hatte. Da habe ich die dann einfach mal leer laufen lassen. In Berne dann wieder zwei Säfte und ein Lightning-Kopfhörer plus Stromkabel bei dem Telefonladen. Der wusste gar nicht, dass er sowas verkauft, aber ich hatte es ja in der Auslage gesehen. Ja, stellte sich hinterher raus, das Ding scheint nicht zu funktionieren. Ja, schade aber auch. Innenstadt erst beim Planeten eine Powerbank mit Solarladefläche gekauft, dann runde Mietfleischlappen. Zu Hause melden die Hausbetreuer, dass sie ab Montag tagsüber, sowas wie 7 bis 18 Uhr, die Türen zum Übergang im Dach aufmachen wollten. Dass man also bei Nummer 8 mit dem Aufzug hochfahren, dann rüberwandern und von da aus dann wieder runterwandern kann. Was immer noch besser ist, als wenn man gar keinen Aufzug hat. Gut, wer jetzt dann zu weit unten bei uns im Haus wohnt, hätte dann immer noch das Pech, dass er da eben erstmal runter muss. Aber also mir war es auf jeden Fall mehr recht, als die Idee mit einem vollen Wäschekoffer zwei oder drei Freitage lang da hochstapfen zu müssen. So, Samstag waren es 17 Grad, Meindorfer Weg und zurück. In Langhorn bin ich wieder zu Fuß zum Heidberg. Hab dann bis 10.07 Uhr für 31 und nur 77 Minuten gebraucht. Nach einem Kurzbesuch beim Lidl, Klammer auf, zwei Säfte. Klammer zu. Den ersten habe ich mir sofort reingepfiffen, den zweiten gleich in Ohlsdorf. Poppenbüttel dann auch mit Saft, dann wieder bis Aperberne bis 14.07 Uhr auf 53, 130 Minuten und noch zwei Säfte. Um 18 Uhr hat der Blog-Server plötzlich behauptet, er sei am 7. Februar 2036, 7 Uhr irgendwas. Ne? Aufgefallen ist mir das unter anderem dadurch, dass er eben sämtliche vorab geschriebenen Blogartikel public gesetzt hatte, weil naja, der hängt da am Datum. So, ja, im Access-Log tauchte er dann eben auch mit 2036 auf. Sag ich so, irgendwas ist hier abgerutscht. Dann habe ich die ganze Zeit weiter vorm Log gesessen und gesagt so, ja, kommst du mal irgendwann wieder zurück in diese Zeitzone? Habe ich dann nichts gesehen? Ja, stellt sich raus, er ist dann da 11 Uhr seiner Absurdzeit, ist er dann wieder mit irgendeinem Server synchronisiert und war dann wieder in der Jetztzeit. Ach guck, hier steht jetzt ein Kasten. Da, wo die Kabel aus dem Boden guckt, dann steht jetzt ein Kasten. Daneben gucken aber noch ein paar Röhren aus dem Boden. Egal. So genau, Sonntagnacht war er dann also wieder zurück in der Jetztzeit. Ja, also der hat im Wesentlichen irgendwie sowas wie 4 Stunden völlig falsche Zeitzone gehabt, völlig falsches Datum. So, ich hatte dann frühs erstmal Kopfgrummel, dem ich eine Ibu verpasst habe. Bei 15 Grad raus und bis 10.07 Uhr auf 38 Grad, 151 Minuten rechts meinte 194. Montag waren es dann 14 Grad, Manager Support hat die Serverzeit mal weitergegeben. Ich habe dann nochmal nachgesehen, wie lange der Fehler da war. 11 Uhr Serverzeit ist er wieder nach 20 Stunden zurückgekehrt. Für die Hilfe hat der Support mir gleich einen Monat gut geschrieben. Auf Arbeit gab es ein Berechtigungsticket, mit dem ich zig Changes ausfüllen soll, wozu mir allerdings Infos fehlten. Da habe ich dann erstmal gesagt, okay, ja, okay, das ist da Change-Vorlage so und so, die riecht aber nach, muss ich für jeden User und jeden Server einzeln. Ja, wie ich mir das angucke, da bin ich eine Weile beschäftigt, da irgendwie das Zeug da auszufüllen. Da gibt es doch bestimmt einen effizienteren Weg. So, Dienstag bei 12 Grad. Auf Arbeit gab es dann am Ende des täglichen die Info, dass sie entschieden haben, ich darf bleiben. Gut, das hat mich jetzt auch nicht mehr wirklich überrascht. Aber ja, Ingo hat still und heimlich das Kennenlerngespräch um 45 Minuten nach hinten verschoben. So frei nach dem Motto, ja, man kann ja auch einfach mal um 15.15 Uhr anfangen. Sag ich, ey, ich bin aber um 15.30 Uhr hier raus. Ich war dann also 14.30 Uhr oben, habe festgestellt, hier ist irgendwie keiner. Dann habe ich mal bei jemandem geklopft. So. Meinte er so, gut, dann verschieben wir mal. So. Mittwoch früh war die Watch nur bei 93%. Ich habe die dann auch ein bisschen am Strom gelassen. Bei 16 Grad und Niesel raus. Auf Arbeit schob Ingo auf Montag den 5.10., weil ja erst mein Urlaub und dann hätte er auch nochmal Urlaub. Und also wird es dann Oktober. Boah. Okay. Mein Kalendereintrag für den Urlaub ist im Teamkalender nicht sichtbar. Stellt sich raus, in dem zur Team-Mailbox ist er sichtbar. So, wenn man davon abgesehen sind, andere Sachen, die da drin sind, für mich nicht sichtbar. Oder dann ist irgendwas müffelt da komisch. Egal. Zu Hause kündigt sich jetzt für nächsten Dienstag eine Elektrikerfirma an, die Klingelanlage, Türöffner und Sprechgeräte tauschen wollen von irgendwann 8 bis 16 Uhr. Und doch empfahlen, man möge doch einen Termin vereinbaren, damit das dann auch klappt. Als ich dann 16.51 Uhr da anrief, hatte ich allerdings nur noch den Wir-sind-nicht-mehr-im-Büro-Anrufbeantworter. Tja, schade. Donnerstag 13 Grad, von der Arbeit aus, habe ich erst um 7 da bei der Firma angerufen, weil Google will wissen, dass die um 7 öffnen würden. Da hieß es so, ja, ich sollte doch nach 8 nochmal anrufen, da ist die Kollegin, die dafür verantwortlich wäre, auch da. Okay, um 8 war sie dann da, hat meinen Terminwunsch 15 Uhr eingetragen, meinte erst so, nee, der wäre aber schon besetzt. Ach nee, ihr ist gerade aufgefallen, sie darf da 2 hinlegen. Ja, also wenn da nämlich ein Techniker bummelig eine halbe Stunde pro Wohnung am Sprechgerät rumschrauben will, wir haben 10 Stockwerke, A3 Wohnungen. Merken Sie auch, dass das dann ein bisschen knapp wird für 8 Stunden? Na, also ja. Im Deli nochmal angesagt, dass ich Urlaub habe und habe dann zu 15 Uhr hingeworfen und bin rausgedüst. Zu Hause gab es dann die Überraschung, dass Schildchen, der Aufzug bei uns wäre defekt, war nicht mehr da. Guck ich fragend, kam sie aus der Loge raus und sagte so, ja, ist relativ gerade erst fertiggestellt worden. So, ja Mensch, das ist ja praktisch. Und dann nochmal nachgefragt, ob sie denn jetzt dann irgendwann nächste Woche ihr komisches Sommerfest wieder hätten. Nee, da weiß sie nichts von. In Zeiten von Corona festieren sie also nicht Sommer. Aber ja, außerdem haben wir Tag 1298 mit allen Ringen vor 10 Jahren. Habe ich danach geguckt, Folge 224 ist noch die Woche vorm MPS gewesen. Ich müsste eigentlich aber Urlaub gehabt haben vor dem MPS. Weil letztes Jahr hatte ich ja im Archiv nachgeguckt, da konnte man von 2011 die Erwähnung der Spider-Spinne wieder da finden, so frei nach dem Motto, ja, also da muss ja Spider-Spinne irgendwie ja vorher schon da gewesen sein. 2009 macht keinen Sinn. Von daher kann eigentlich nur 2010 gewesen sein, dass ich Spider-Spinne gefunden habe. Das wiederum macht nur Sinn, wenn ich da auch Urlaub hatte. Von daher gehe ich mal davon aus, vor 10 Jahren hatte ich Urlaub. So, und vor einem Jahr war hier in der KW 35 nämlich eigentlich schon das MPS. Das letzte seiner Art, was ich zu dem Zeitpunkt auch wusste. Und die letzten Tage auf dem alten DSL. Was ich auch wusste, was ich nicht wusste, war, was für ein Debakel aus der DSL-Umstellung erstmal rauskommen würde, bis es dann anfing zu funktionieren. Aber ja, so, dann haben wir 28 Minuten und haben hier ein bisschen was an Musik und noch mehr Musik und hinterher liegen. Und deswegen kommen wir dann schon in der Musikecke an. Da wären wir bei PS22 von 2020, dem 16. Video mit A Great Big World, Fall on Me. Ist 6 Minuten, wenn ich das Ende drinnen lasse, was ich einmal, glaube ich, auch mal drinnen lassen kann. Danach habe ich dann noch dazu geworfen das 25. 2020er Video Everyday. Das ist 2 Minuten 47 lang. Und dann gibt es aus der Anstalt vom 6. Mai die Tafel Nummer 2 mit Bertelsmann in 6 Minuten 10 noch zu hören. Das macht nur Sinn, weil mit der Folge wollte ich dann nämlich nächsten Podcast fertig werden. Das funktioniert so schlecht, wenn ich da noch für irgendwelche Planierungsdienstage Lücken drin lassen will. So, von daher, ja. Dann ist der Regen jetzt tatsächlich weg. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr die als Tweet at Kompott, mail an compiblog@gmail.com loswerfen. Ihr könntet euch natürlich auch vors compiblog.de setzen und den Eintrag Kompott 775 Teil 3 belauern, ob da mal irgendwann Kommentare möglich werden, aber also ich sehe es halt immer noch nicht. Und naja, solange wie sie an waren, waren sie nicht sinnvoll. Jetzt, wo sie nicht mehr an sind, gehen sie mir nicht auf den Sack. So, dann drohe ich damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein wollen würde, wieder was aufnehmen wollen würde. Erzähle euch nebenbei nur, dass natürlich, wie ganz klassisch, wenn ich Urlaub habe im September, im August, vielleicht September, sich in der nächsten Woche aber erstmal noch eine Vorab veröffentlichen wird. Die habe ich allerdings schon fertig, die habe ich nämlich gestern gemacht, weil tat mir nicht weh. Nee, gar nicht, war Mittwoch habe ich die gemacht. Tat mir aber nicht weh, weil hatte ich eh alles schon vorbereitet. Und hat mich ganz gut davon abgelenkt, dass hier das Elektriker-Dings mich da sonst wieder aufregen würde. So, und dann drohe ich also jedenfalls damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen. Und wünsche euch dann jetzt also viel Spaß mit den 2 Stück Musik, dem ein Stück länglich Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ja nichts dazwischen kommt.
circles and guide me to love. I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long and I don't want to wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it, to feel something new, to know what it's like to be sharing this space with you. Fall on me with open arms. Fall on me from where
song Say Something.
Yes.
So we had just written that song, and this was sort of like
an answer.
We both were in a place where it's like, okay, that was Say Something was really hard to write. We were going through like breakups, and this one was sort of like, okay, I surrender to whatever you want, God or the universe, or I am yours, and I trust that you will guide me to the path.
I wanted to ask, what wanted you to, like, start, like, was it... Uh-oh.
I love coming here. I will always love coming here. I feel like the luckiest person to be able to come here and experience this. And I want the whole world to experience this. So thank you for everything you do, because it's really beautiful.
Thank you. It fills this up. I want to like join the chorus.
Yeah.
Can I do that?
You're official members, man. You got the shirts. You got the shirts.
I got the shirts.
You got the shirts. Right? It's official, right? It's official.
One, two.
Unterdessen regt sich Undercover-Patient Isaac Newton immer mehr auf.
Ich rege mich immer mehr auf.
Warum diesmal?
Seitdem ich herausgefunden habe, wer hinter dieser diabolischen Idee steckt, Krankenhäuser in Profitcenter umzuwandeln.
Ja, aber da steckt niemand dahinter. Ja, das ist die Arbeit gewesen vieler kluger, verschiedener Ideengeber.
Ach, ach, ach. Welche denn zum Beispiel?
Ach, das sind so viele. Nehmen Sie das Institut für Krankenhausmanagement an der Uni Münster.
Zu wem gehörte denn das?
Das gehörte dem Zentrum für Krankenhausmanagement, dem CKM.
Und wem gehörte denn das?
Das gehörte der Bertelsmann Stiftung.
Aha.
Okay.
Wir sind hier noch nicht fertig. Wer leitet denn dieses Institut CKM?
Das Professor Dr. Wilfried von Eif.
Ein Mann, der Industriemethoden auf Krankenhäuser anwenden will.
Ja, mein großes Vorbild. Er hat herausgefunden, dass sich Unvereinbares doch vereinbaren lässt. Nämlich Qualitätssteigerung bei sinkenden Kosten.
Das hört sich für mich eher nach einem Wunderheiler an.
Wieso? Das war doch die Grundidee der Gesundheitsreform unter Gerhard Schröder. Und für diese Reform ist die Regierung ja auch gelobt worden von den Experten, zum Beispiel vom Gesundheitsmonitor.
Wem gehörte denn dieser Gesundheitsmonitor?
Der Bertelsmann Stiftung.
Aha. Und dieser Wilfried von Eif, war der nicht auch Gutachter für die hessische Landesregierung beim Umbau der Unikliniken in Gießen und Marburg?
Ja, da hat er sehr geholfen.
fein formuliert. Und seitdem gehören die Unikliniken den privaten Rhön-Kliniken.
Ja, ja. Rund 40 Millionen Euro jährlich holen die da raus. Wie sie es machen.
Sagen Sie, gehört dem Aufsichtsrat der Rhön-Kliniken nicht auch eine gewisse Brigitte Mohn an?
Ja.
Eben die Brigitte Mohn, der quasi Bertelsmann gehört?
Ja.
Und sitzt diese Brigitte Mohn nicht auch im Vorstand der Bertelsmann-Stiftung?
Ja.
Aha. Und rät nicht dieselbe Bertelsmann-Stiftung immer wieder dazu, Kliniken abzustoßen, zu schließen? Kliniken, die dann häufig mal von den Rhön-Kliniken erworben werden?
Nein.
Ah, Sie streiten es ab?
Scherz. Natürlich machen die das. Ja, aber Sie sitzen doch nicht allein in diesem Aufsichtsrat.
Richtig. Nicht allein. Gehört diesem Aufsichtsrat, dem Rhön-Kliniken, gehörte dem nicht auch ein gewisser SPD-Gesundheitsexperte an?
Sie meinen hier Karl Lauterbach?
Richtig. Ja, und hat nicht Karl Lauterbach auch öfter mal gesagt, wir hätten zu viele Krankenhäuser, gut, jedes zweite könnte weg?
Ja, aber was hätte ein anderes sagen sollen? Genau das hat er auch in der Studie Zukunftsfähige Krankenhausversorgung so gelesen.
Genau, einer Studie von der Bertelsmann-Stiftung.
Dass wir zu viele Krankenhäuser haben, das sagt ja nicht nur Bertelsmann, das sagt ja zum Beispiel auch im Papier Medizin und Ökonomie von der Leopoldina.
Ja, vor allem sagt das der Gesundheitsexperte der Leopoldina, Dr. Reinhard Busse von der TU Berlin.
Ja, da sind sich die Experten eben einig.
Sagen Sie, dieser Reinhard Busse, gehört er nicht auch zu den Autoren einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die sagt, wir sollten 2/3 aller Kliniken schließen?
Wie gesagt, da sind sich die Experten einig.
Die sind sich nicht einig? Das ist ein und derselbe Experte.
Ja, der sich mit sich selbst einig ist. Hören Sie, das ist doch keine Minderheitenmeinung hier. Das können Sie überall sehen. Neulich lief eine Dokumentation in der ARD mit dem wunderbaren Titel hier, Krankenhäuser schließen, Leben retten. In der ARD um 20.15 Uhr.
Ja, genau an dem Tag, an dem die Studie der Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht wurde.
Das ist eben gutes Timing. Das nennt man in der Wissenschaft heutzutage das Heinsberg-Protokoll einhalten.
Timing. So. Könnte es denn damit zu tun haben, dass es sich in dem Film um die Bertelsmann-Studie handelte und ein gewisser Reinhard Busse die Hauptrolle spielt und dass die Autorin bei der Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht hat und arbeitet beim Science Media Center, einem Kooperationspartner der Bertelsmann-Stiftung?
Wisst ihr was? Ich rede lieber über Inhalte. Ja, und Fakt ist doch, dass wir in Deutschland viel zu viele Krankenhäuser mit viel zu vielen Betten haben.
Ach, gemessen an was?
Ja, was weiß ich, gucken Sie nach Dänemark, wie viele Betten die haben.
Warum soll ich nach Dänemark gucken, wenn ich wissen will, wie viele Betten wir hier brauchen?
Ja, weil die weniger Betten haben. Ja, andere Länder gehen mit weniger Betten eben viel effizienter um.
Meinen Sie, die Länder, die wegen Corona gerade kurz vor dem Zusammenbruch ihrer Krankenhäuser stehen, sind wir nicht im Moment gerade heilfroh über unsere zu vielen Betten?
Ja, natürlich, ist ja aber auch ein Notfall jetzt.
Ah, hat man Krankenhäuser nicht für den Notfall?
Nein, weil sich der Notfall nicht rechnet. Das versuche ich Ihnen ja von Anfang an zu erklären.
Aha, Ihr ganzes System funktioniert also nicht. Sobald ein Notfall eintritt, nicht wahr, dann wird alles ausgesetzt. Fallpauschale, ja. Bettenabbau, Pflegeschlüssel.
Okay, ich gebe zu. Es sind keine einfachen Zeiten für uns derzeit. Wegen Corona haben wir jetzt wieder Kostendeckung. Wisst ihr, die Krankenhäuser behandeln und die Krankenkassen bezahlen die Behandlung komplett. Stellen Sie sich das mal vor.
Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Vor allem für die Zeit nach der Krise.
Ach, ja, das brauchen Sie nicht.
Was, wieso, was soll das heißen?
Ein geschätzter Kollege von mir, der Gesundheitsökonom Professor Dr. Boris Augurski, hat das gut ausgedrückt. Er hat gesagt, wissen Sie, nach der Krise, da werden die Kommunen weniger Geld haben oder gar kein Geld mehr haben. Und dann wird es mit den Krankenhausschließungen erst richtig losgehen.
Sie meinen den Augurski, der Vorstandsvorsitzende der Eugen-Münch-Stiftung ist, die der Gründer der Rhön-Kliniken ins Leben gerufen hat und der auch an einer Studie der Bertelsmann-Stiftung beteiligt war?
Ich weiß wirklich nicht, was Sie damit ausdrücken wollen.
Hat Undercover-Patient seinen Meister gefunden? Hat er den Kampf um das Krankenhaus aufgegeben?